die Physiotherapie, die Ergotherapie werden weitermachen mit der Blanco-Verordnung. Die Podologie wird die Blanco-Verordnung jetzt bekommen. Aber wir sind die Einzigen, die zurückbleiben mit dem Argument, naja, sowas haben wir ja eigentlich schon. Ja, nee, nee, sowas haben wir noch nicht. Und es liegt doch vor uns ausgebreitet. Die GKV ist bereit, darüber zu verhandeln. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt, ja, macht, haben wir zumindest nichts dagegen. Und Props an die Ergotherapie und auch an die Physiotherapie, die haben uns den Weg doch schon bereitet.
Hallo, ihr hört UP-Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Behandlungen selbstbestimmter und mit weniger bürokratischem Aufwand durchführen. Das könnte mit der Blanco-Verordnung in der Logopädie möglich sein. So sieht es jedenfalls Stefan Reck, Inhaber eines interdisziplinären Therapiezentrums und zu Gast im UP-Podcast bei der UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Euch viel Spaß beim Hören.
In der Ergotherapie gibt es sie seit fast 2 Jahren, in der Physiotherapie seit über einem und in der Logopädie lässt sie nach wie vor auf sich warten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. Mein Name ist Barbara Wellner und ich möchte mit meinem heutigen Gast genau darüber sprechen. Stefan Reck ist Inhaber des Therapiezentrums Vitorium in Uelzen und Bad Bevensen, wo er sowohl Logopädie als auch Physiotherapie und Ergotherapie anbietet. Und Logopäde. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Barbara, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Inhaber des Vitoriums, hast viele Mitarbeiter und siehst tagtäglich den Vergleich zwischen der Ergotherapie und Physiotherapie und wie da die Blanco-Verordnung angekommen ist. Vielleicht magst du uns da mal einen Einblick geben, wie es da ist, bevor wir zur Logopädie übergehen.
Ja, also wir haben seit, wie du schon sagtest, seit 2 Jahren die Blanco-Verordnung in der Ergotherapie und das hatte erstmal ein bisschen Unruhe mit sich gebracht, weil die Therapeutinnen und mein Büro nicht so richtig wussten, wie damit umzugehen ist. Dann unsere Praxissoftware brauchte auch eine ganze Zeit, bis die Blanco-Verordnung verarbeiten konnte. Der Anfang war problematisch und mit ein paar Befürchtungen verbunden, die sich im Großen und Ganzen aber nicht bewahrheitet haben. Wir haben jede Woche einige Blanco-Verordnungen zu bearbeiten, 2 Dutzend Blanco-Verordnungen, würde ich sagen, oder sogar noch mehr. Und können ganz klar festmachen, dass sowohl die Therapeutinnen als auch unser Büro es liebt, mit der Blanco-Verordnung zu arbeiten, weil es für das Büro die nötige Flexibilität bietet bei der Terminplanung. Und es bietet den Therapeutinnen das, was denen am allerwichtigsten ist, nämlich so zu arbeiten, wie sie es eigentlich können. Was die Wahl des Heilmittels angeht, was die Wahl der Frequenz angeht. Also es ist nach 2 Jahren, kann ich sagen, ein großer Gewinn für uns als Praxis und für jede einzelne Therapeutin.
Das ist ja schon erfreulich. Wie ist es denn in der Physiotherapie? Ist es da ähnlich? Ich meine, die Ergotherapie hat die Blanco-Verordnung ja etwas anders verhandelt und gefühlt einfach mehr Freiheiten als in der Physiotherapie mit der Blanco-Verordnung. Wie ist es da im Vergleich?
Die Physiotherapie kommt auch ja von einem noch beschränkteren Ausgangszustand sozusagen und deswegen empfinden die das auch als große Freiheit. Also da ist alles sehr, wie du sagst, noch beschränkter und bei der Indikation sind wir derzeit eben auch bei der Schulter, aber die empfinden das ganz genauso. Also das Büro plant auch alles zusammen und wir kriegen auch aus dem Büro die gleiche Rückmeldung, dass es einfach entlastend für das Büro ist, entlastend für die Patienten, weil sie eine andere Auswahl an Terminen bekommen. Und die Physiotherapeutinnen sind auch froh über die Wahl des Heilmittels, die ja vorher in der Physiotherapie arg beschränkt war. Dadurch, dass der Arzt genau das Heilmittel aufgeschrieben hat, das ist in der Ergotherapie ja nicht so, in der Logopädie schon gar nicht.
Das stimmt. Jetzt gerade wird ja die Blanco-Verordnung in der Physiotherapie zumindest, wahrscheinlich auch in der Ergotherapie evaluiert. Wenn du jetzt, also du bist Logopäde, habe ich ja eben schon gesagt, und Inhaber des großen Ganzen, wenn du dir jetzt vorstellst, wir hätten in der Logopädie eben auch die Blanco-Verordnung. Das wird ja, also die Meinungen sind ja unterschiedlich. Es gibt das eine Lager, was sagt, nein, also die Blanco-Verordnung für die Logopädie lohnt sich einfach gar nicht, weil wir schon mehr Freiheiten haben, als beispielsweise die Physiotherapie da je hatte. Und das andere Lager sagt, Und manchmal ist es auch wirklich, sage ich auch bewusst, Lager, weil ich wahrnehme, dass da der also der Austausch darüber nicht so richtig stattfindet. Die sagen, Mensch, das wäre ja eine super Sache, auch die bürokratischen Herausforderungen in der Logopädie einfach zu reduzieren, wenn einfach eine Blanko-Verordnung da wäre. Wie siehst du das aus deiner Perspektive als Inhaber?
Es macht sich bei mir gerade so ein Fear of Missing Out-Syndrom breit, weil, also du hast recht, und ich sagte es ja eben auch schon, so die Ergotherapie und die Physiotherapie, die, also dort zu therapieren, war mit größeren Einschränkungen, weil stärkeren Vorgaben seitens der Ärzte verbunden. Da waren wir in der Logopädie immer etwas privilegierter. Aber wir erleben jetzt, wie uns die Physiotherapie und auch die Ergotherapie links und rechts überholen. Das heißt, angefangen mit den ersten Indikationen werden die Verhandlungen ja jetzt weitergeführt. In der Ergotherapie werden sie jetzt demnächst schon weitergeführt. Alle Seiten zeigen sich offen dafür. Und in der Logopädie bleiben wir zunehmend zurück und sind eingeschränkt mit den Möglichkeiten, die wir haben, eine Therapie zu flexibilisieren. Grundsätzlich haben wir die auch. Das wird von den Gegnern der Blanko-Verordnung immer wieder ins Feld geführt. Ja, was die Therapiefrequenz angeht und so weiter, das könnten wir ja auch flexibel gestalten. Aber wir brauchen immer das ärztliche Einvernehmen. Das so aussähe, dass wir die Arztpraxis anrufen, mit dem Arzt persönlich sprechen, eine Vereinbarung treffen, diese in der Patientendokumentation dann dokumentieren und dann eben die veränderte Frequenz durchführen. Und das ist einfach Mist. Das ist total unflexibel. Es ist vorbei an den Realitäten. Es ist auch mitnichten im Interesse des Arztes. Der hat weder das Gefühl, dass er uns jetzt irgendwie am Telefon haben müsste, um da die Therapiefrequenz zu besprechen, noch versteht er die Notwendigkeit oft, weshalb wir die Frequenz jetzt erhöhen oder erniedrigen müssen. Und schon gar nicht haben wir die Flexibilität, dass wir in der ersten Woche sagen, wir schauen uns einen Patienten dreimal an und in der nächsten Woche schauen wir ihn uns gar nicht an und dann machen wir einen Modus, der einmal die Woche vorsieht und so weiter. Wir können ja nicht dreimal beim Arzt anrufen.
Das möchte keiner, weder die Therapeutinnen und Therapeuten, noch ein Büro, noch auf der anderen Seite jemand in der verordnenden Praxis.
Genau.
Ja, total.
Ja.
Weil einfach genug anderes zu tun ist, ja.
Ja.
Wie ist es denn, also du hast gesagt, die Frequenz wäre ja das eine, was einfach flexibler gehandhabt werden müsste. Dann wird ja häufig gesagt, naja, das Heilmittel, wir sind da ja längst nicht so beschränkt wie die anderen Heilmittelberufe. Wir haben weniger Heilmittel und wir haben ja die Möglichkeit, sagen wir mal, über also drei verschiedene Zeitumfänge parallel verordnen zu lassen. Aber auch da müssen ja Behandlungseinheiten einfach vorgegeben werden. So, also es ist eine Möglichkeit, aber wie du sagst, die tatsächliche Flexibilisierung, so wie sie angedacht ist für die Blanko-Verordnung, wäre es denn trotzdem nicht. Hast du mit deinen, also deine Logopädinnen und Logopäden erleben das ja, wie es bei in den anderen Berufsgruppen ist, bei euch im Zentrum? Gibt es da einen Austausch und eine Meinung, wie Sie in der Versorgung das eben sehen, ob es eine Notwendigkeit, ob man die Chance nutzen sollte?
Ja, also die Meinung ist da ganz klar. Logopädinnen sind hervorragend ausgebildet, auch unsere. Und die würden gerne selber entscheiden, wie oft sie Patienten sehen, zumal das Ganze auch je nach Krankheitsverlauf und je nach Entwicklungsverlauf der Person sich ja schnell mal ändern kann. Wenn wir an Kinder in bestimmten Altersphasen denken, wo es mal sinnvoll sein kann, 30 Minuten und dann 45 Minuten zu behandeln oder eben mit den Eltern, mit dem Jugendamt, mit dem Kindergarten einen Austausch zu haben, den man zeitlich anpassen könnte. Wenn wir bei den Erwachsenen an Stimm- und Schluckstörungen denken, wenn wir damit in Verbindung an Tumorerkrankungen denken, wenn es also darum geht, erst einmal einen Schluckstatus zu erheben, aufzuklären, zu gucken, ist das, was wir dort gerade planen, eine gute Idee, das Ganze dann viel engmaschiger zu machen. Je nachdem auch befindet sich der Patient gerade innerhalb der Strahlentherapie oder ne, außerhalb, wo befinden wir uns gerade in der Therapie, dann sind unsere Kolleginnen sehr wohl dafür ausgebildet, zu beurteilen, wann es gut und richtig ist, den Patienten zu sehen. Auch welche Dosis die richtige ist, den Patienten damit zu belasten. Und so kannst du damit beinahe durch alle logopädischen Indikationen reiten, wo diese Flexibilität ein Segen für alle Seiten wäre. Auch für eine gute, adäquate Patientenversorgung. da habe ich keine Kollegin bei mir, die das anders sieht. Ich habe keine Kollegin, die sagt, nein, ich möchte das bitte vom Arzt erklärt bekommen, wie ich jetzt hier die Dysphagie behandle oder wie ich hier die Sprachentwicklungsstörung behandle, die der Arzt in seiner Ganzheit oder in ihrer Ganzheit ja auch nur partiell versteht. Dafür ist er ja nicht ausgebildet. Ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ja auch nicht Sache des Arztes zu beurteilen, so, jetzt ist der Junge vor 2 Wochen in den Kindergarten gekommen. Jetzt ergeben sich aufgrund der Sozialstruktur einfach gerade Dinge, der Patient muss umgeplant werden oder er hält nicht so lange durch oder er muss sogar ein bisschen stärker gesehen werden. Vielleicht hat er Startschwierigkeiten im Kindergarten. Diese Phasen zu berücksichtigen, das ist nicht Sache des Arztes. Das ist unsere Sache. Wir können das beurteilen. Wir sind im engen Austausch mit den Eltern und die Kolleginnen wollen darauf Rücksicht nehmen, weil es auch einen großen Qualitätsunterschied in der Therapie bedeuten kann. Und das ist das, was für Therapeutinnen, für Arbeitnehmerinnen unglaublich wichtig ist.
Wenn ich jetzt, ich habe 2 Punkte. Zum einen gibt es ja auch das Argument, also im Vergleich zur Physiotherapie, ja, wir Logopädinnen und Logopäden und alle sprachtherapeutischen Berufe, die eben da auch in der Versorgung stecken, haben ja schon eine Diagnostikposition. Schon sehr lange, das machen die ja sehr gut und jedes Mal zu Beginn. In der Physiotherapie gab es das jetzt als bezahlte Position neu mit der Blanko-Verordnung. Das wäre also kein Argument, es in dem Heilmittelbereich einzuführen. Ja, wäre es nicht, aber andere Argumente würden einfach stärker ins Feld geführt werden, um das zu machen.
Ja.
Also das kann ja kein Argument sein, wie du sagst, die Flexibilisierung auf beiden Seiten, die Reduzierung des bürokratischen Aufwands.
Ja.
Einfach das, was wir ja wollen, die Heilmitteltherapie, ich sag mal, individuell anpassen, soweit es geht, soweit es auch Kalender zulassen.
Ja.
Der organisatorische Aufwand ist natürlich irgendwie manchmal enorm und manchmal haut es vielleicht auch nicht hin, aber das ist zumindest möglich. Warum sollten wir uns diese Chance einfach nicht entgehen lassen?
Das ist die ganz große Frage, bei der ich immer nur als Antwort bekomme, ja, wir haben da ja schon ganz vieles. Aber wir sehen in den letzten 5 bis 10 Jahren, dass wir von den anderen Therapieformen links und rechts überholt werden. Das ist eine völlig neue Erfahrung für uns als Logopäden. Wir haben bei uns in den Therapiezentren Solidaritätsprinzip. Das heißt, die verdienen alle gleich viel. Also egal ob Physio oder Logo. Mhm. Vor 5 Jahren, vor 6, 7, 8 Jahren war es deutlich schwieriger, Gehälter anzugleichen. Und wir haben immer gesagt, wir machen eine Quersubventionierung. Wir machen das schon irgendwie, weil wir sagen, dass diese Berufe nicht das Gleiche behandeln, sie sich aber trotzdem sehr ähnlich sind und von dem, was sie können müssen und von dem, wie die Kolleginnen ausgebildet sind, verdienen sie das Gleiche. So, Ende der Durchsage. Das war aus der Logopädie argumentiert immer recht gönnerhaft. Konnte man sagen, ach, wir machen das schon. Ne? Macht euch da mal keine Sorgen. Da kann ich nur sagen, Props an die Ergotherapie in den letzten 5 Jahren. Die haben uns ganz schön den Rang abgelaufen. Jetzt habe ich irgendwie 20 Ergotherapeuten, dann ist das nicht ganz so das Thema. Aber wir fallen dort zurück, weil die Physiotherapie, die Ergotherapie werden weitermachen mit der Blanko-Verordnung. Die Podologie wird die Blanko-Verordnung jetzt bekommen. Die sind ja dabei.
Okay.
Also jetzt will ich nicht sagen, vor uns und hinter uns. Ich möchte da niemanden schmälern oder was. Aber wir sind die Einzigen, die zurückbleiben mit dem Argument, naja, sowas haben wir ja eigentlich schon. Ja, nee. Nee, sowas haben wir noch nicht. Und es liegt doch vor uns ausgebreitet. Die GKV ist bereit, darüber zu verhandeln. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt, ja, macht, ne? Finden wir gut, haben wir zumindest nichts dagegen.
Mhm.
Und wir haben sogar, wie gesagt, Props an die Ergotherapie und auch an die Physiotherapie, die haben uns den Weg doch schon bereitet. Das heißt, es ist doch alles da. Die Evaluationen sehen so aus, nach allem, was ich derzeit weiß, Ergotherapie gut. Man hatte ja großartig die Mengenausweitung befürchtet, wo unsere Seite immer gesagt hat, ja, wo sollen denn Mengen ausgeweitet werden? Wir können doch schon gar nicht mehr. In der Physiotherapie, das will ich nicht verhehlen, da heißt es im Moment, dass es Probleme dadurch gibt, dass dort Heilmittel angewandt werden, so wie manuelle Therapie, für die es ein bisschen mehr Geld gibt, Krankengymnastik am Gerät. Und dadurch werden die einzelnen Verordnungen oder die einzelne Schulterbehandlung wird teurer. Dann muss man aber sagen, ja, jetzt wird endlich mal Heilmittelrichtlinien konform behandelt.
Ja, richtig.
Ja, ja, das sieht ja genau das vor. Und dann wird das auch teurer. Das wäre in der Logopädie ja aber nicht zu erwarten, denn wir haben gar nicht verschiedene Heilmittel, dass wir sagen, so Krankengymnastik gibt das und manuelle Therapie gibt das. Bei uns ist es egal, wie wir behandeln, wir bekommen immer das Gleiche.
Ja.
So, also wäre das kein großes Problem. Es ist für mich, wenn ich nicht schon so lange in der Szene wäre, würde ich sagen, es ist für mich unfassbar, dass es die Verbände, namentlich, es sind zwei Verbände, es sind der DBS und der DBL, die eine Diskussion über die Aufnahme von Verhandlungen über die Blanko-Verordnung verhindern.
Mhm. Mit zum Beispiel einigen von diesen Argumenten, die wir eben schon genannt haben.
Die Argumentation liegt meistens im Bereich, ja, sowas haben wir eigentlich schon. Und vor 2 Jahren ist mir tatsächlich auf offener Bühne, deswegen kann ich das so laut sagen, von einer Repräsentantin des DBL auf meine Frage, wann denn jetzt die Blanko-Verordnung kommt, ist mir wirklich gesagt worden, wir möchten den Direktzugang in der Logopädie und wir haben keine Ressourcen innerhalb unseres Verbandes, uns mit der Blanko-Verordnung zu befassen. Keine Ressourcen innerhalb des DBL, einem Verband mit einer, ich würde vermuten, fast 5-stelligen Mitgliederanzahl. Das ist unterlassene Hilfeleistung.
Mhm. Was wünschst du dir denn? Also, wie müsste es weitergehen? Wir haben ja so, die Physiotherapie ist ja die größte Berufsgruppe, die Ergos sind auch mehr, die Podologen, das behaupte ich, sind weniger als die Kolleginnen und Kollegen aus der Logopädie und Sprachtherapie. Du sagst, ne, die großen beiden Berufe haben den Weg schon geebnet. Ich meine, im SGB V ist es ja auch einfach fest verankert, so. Die großen rechtlichen Rahmenbedingungen sind ja alle schon gegeben, auch für unseren Beruf. Was wünschst du dir aus einmal als Angehöriger der Berufsgruppe, aber auch als Inhaber und eben aktiver Teil der Versorgung für den Beruf der Logopäden und Logopädinnen?
Bevor ich darauf antworte, würde ich noch was einschieben wollen, nämlich deine Argumentation, dass der Weg auch rechtlich so weit bereitet ist. Das ist der große Unterschied zu der Idee des Direktzugangs.
Mhm.
Also Direktzugang, das wabert ja über die gesamte Heilmittelbranche immer mal wieder.
Ja.
Und gerade manch ein Logopädieverband tut so, als wäre die Blanko-Verordnung ein Hinderungsgrund für den Direktzugang.
Mhm.
Und als würde gerade ernsthaft irgendjemand über den Direktzugang nachdenken.
Mhm.
Da ist es mir ganz wichtig zu sagen, niemand außer Verbandsfunktionäre denkt über den Direktzugang in der Logopädie nach und die Einführung in den nächsten Jahren. Niemand in der Politik, niemand bei den Ärzten, niemand bei den Krankenkassen. Es gibt keine Gespräche dahingehend. Es gibt kein passendes Berufsgesetz. Es gibt keine passende Ausbildungsstruktur.
Ja.
Und es ist nicht möglich, so gut ausgebildet unsere Kolleginnen auch sind. Aber einer Kollegin mit 22 Jahren, die Entscheidung zu geben über eine Behandlung und wie die Behandlung aussehen soll, ohne dass ein Arzt die medizinische Haftung übernommen hat, halte ich für verwegen. Das müsste man also noch genauer strukturieren. Das bedeutet, diese Diskussion, ob wir Blanko-Verordnung oder Direktzugang, das ist nichts als Schattenboxen. Der Direktzugang wird nicht kommen auf absehbare Zeit. Und es gibt niemanden, der das ernsthaft anders sieht, auch wenn manche es gerne anders hätten.
Mhm.
Und deswegen hätte ich gerne einfach eine Diskussion darüber. Es kann ja sein, dass die 30.000 Kolleginnen, so viele Logopädinnen sind es ja in etwa, es kann ja sein, dass nur meine das so sehen und ich. Also, dass so wir sagen, also wir fänden es wirklich gut, da die gleichen Rechte zu haben, die andere für uns jetzt schon so weit erkämpft haben, ne, macht ja nichts, würden wir auch nehmen. Das wäre mir lieb. Wenn ein Gros der Kolleginnen sagt, oh nee, das ist mir zu viel Verantwortung und darüber möchte ich nicht entscheiden, wie oft ich da jetzt jemanden sehe, das möchte ich bitte vorgekaut bekommen, dann habe ich mich eben geirrt.
Ja.
Nur dann brauchen wir auch über den Direktzugang nicht sprechen. Denn wer nicht in der Lage ist zu beurteilen, ob er einen Patienten 2-mal, 3-mal oder eine Woche mal gar nicht sehen will, dem würde ich auch nicht zutrauen, eventuell eine ernstere Störung oder Erkrankung bei einem Patienten zu vermuten, wenn er ihm direkt zugeführt wird.
Mhm. Ich verstehe. Und man muss ja sagen, das, was du ja schon gesagt hast, der Weg ist noch nicht geebnet und es gibt ja tatsächlich auch öffentliche Stellungnahmen, zumindest von Kassenseite und auch von ärztlicher Seite, dass der Direktzugang, also dass sie ihn nicht möchten.
Null. Natürlich so. Nicht. Natürlich nicht, weil die Logopädie damit ärztliche Aufgaben übernehmen würde, die ja eben die initiale Beurteilung eines Patienten sind. Also so gut wir, ich sage es jetzt zum dritten Mal, so gut ausgebildet wie wir sind, aber wir können uns nicht anmaßen, generalistisch eine Vielzahl an Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Ähnlichem auszuschließen, ohne die Möglichkeit von diagnostischen medizinischen Methoden zu haben, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben und dann munter drauf lostherapieren, weil wir irgendwo eine Sprachentwicklungsstörung vermuten. Wir brauchen, das ist meine persönliche Überzeugung, wir brauchen den Kinderarzt, die Kinderärztin vorne geschaltet, die sagt, ja, hier haben wir es mit einer isolierten Sprachentwicklungsstörung zu tun oder hier wird eine weitergehende Diagnostik gebraucht. Das darf nicht unsere Entscheidungsbefugnis werden. Mit unserem derzeitigen Ausbildungsstand, nicht voll akademisiert, keine Masterausbildung, kein medizinisch so fundiertes Wissen, dass man sagt, so, wir können das eine vom anderen unterscheiden, dürfen wir diese Haftung nicht übernehmen. Gleichzeitig dürfen wir keine Angst haben, sowas wie Budgetverantwortung zu übernehmen. Wir stecken uns das Geld doch auch ein.
Ja.
Wir stecken uns das Geld doch auch ein. Dann müssen wir doch auch sagen, wir stecken uns das Geld ein, weil wir gute Behandlung machen, weil wir Dinge innerhalb bestimmter Fristen abschließen. Ja. Wir müssen aus dieser Mentalität raus, dass wir immer alles bezahlt bekommen. Das ist ein großes Privileg, immer alles bezahlt zu bekommen und die Budgetverantwortung schön wegzuschieben. Das müssen wir jetzt mal alleine machen. Ne, wenn wir sagen, Rendite kommt von Risiko und umgekehrt, dann müssen wir sagen, so für diese Freiheit, die wir haben wollen, um noch besser zu sein und um noch näher an dem zu arbeiten, was wir wirklich können, dafür müssen wir auch ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und die soll sich dann aber bitte aufs Budget beschränken.
Ja.
Das würde die Blanko-Verordnung ermöglichen.
Ja, ich verstehe. Also das heißt, Blanko-Verordnung wäre in greifbarer Nähe.
Ja.
Für unseren Berufsstand, der Direktzugang, das eine schließt das andere nicht aus.
Nein.
Der Direktzugang braucht aber einiges, um Wirklichkeit zu werden, was im Moment noch nicht gegeben ist. Und wir erinnern uns an den Arbeitskreis Berufsgesetz, der sich jetzt zum 10. Mal jährt, wo sie 2016 angefangen haben, einen Entwurf für ein mögliches Berufsgesetz zu entwerfen, ja, was alle sprachtherapeutischen und logopädischen Berufe und Studiengänge miteinander vereint. Und wir sind noch immer nicht, so wie in den anderen Berufen auch, wir sind immer noch mit alten Berufsgesetzen konfrontiert.
Ja.
Und wenn wir uns die Vorhabenliste von Frau Waken angucken, wird das dieses Jahr auch nichts.
Nee, es wird auch nächstes Jahr nichts, weil wir hatten ja Gesetze in der Schublade für die Physiotherapie. Das war ja alles schon relativ weit. Mal gucken, ob das jetzt nochmal so rausgeholt wird. Ich bin jetzt auch nicht täglich im BMG, dass ich das immer wüsste, aber ich glaube, die haben im Moment andere Probleme. Das ist ja das Problem. Der Marshallplan für die ganze Republik ist abgefrühstückt. Wir haben ganz andere Probleme. Und unser Bereich hat ein Budget von 10 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr. Damit sind alle Ergos, Logos, Physios und so weiter bezahlt. Das ist ein so kleiner Bereich, der entzieht sich einfach dem öffentlichen Auge. Also von dort kommt auch kein Druck, irgendwie zu sagen, so, jetzt novelliert mal die Gesetze, die irgendwie Karl Carstens noch unterschrieben hat Anfang der 80er oder was.
Ja.
Das interessiert niemanden. Da habe ich auch jedes Verständnis für. Also aus der Bevölkerung kommt dieser Druck nicht. Und im Arbeitskreis Berufsgesetz beschäftigt man sich mit so wichtigen Fragen wie, soll es Logopädie heißen oder 4ST oder wie soll es heißen? Also da brauchen wir auch nicht auf wichtige Impulse warten. Also auch nicht auf die Impulse, die so aussehen, dass wir jetzt den Direktzugang bekommen.
Mhm. Was braucht es denn jetzt aus deiner Sicht? Ich meine, wir haben ja viele Argumente jetzt ausgetauscht, die dafür oder dagegen gehalten werden häufig. Und du hast es schon angedeutet, eben die Berufsverbände in dem Heilmittelbereich haben unterschiedliche Positionen. Und Menschen, also Kolleginnen und Kollegen in der Versorgung haben auch, weiß man nicht, ob es ein Ausschnitt oder ist oder ob es vielen so geht. Was wäre so dein nächster logischer Schritt, um in dem Bereich wirklich mal offen darüber zu sprechen, ob die Blanko-Verordnung in der Logopädie was wäre, was versucht werden sollte, während die anderen beiden Berufe sie ja schon eine Weile haben?
Vielleicht verbandsintern eine Debatte. Also wenn die Verbände sagen, oh, das ist eigentlich nicht unser Thema, dann würde ich mir Aufklärung wünschen darüber, was die Blanko-Verordnung kann und was sie nicht kann. Auch gerne einen realistischen Fahrplan, dass man sagt, naja gut, wenn wir jetzt sagen, wir steigen da ein in Blanko-Verordnung, dann sind wir trotzdem ein Jahr oder was weiß ich, mit den Verhandlungen beschäftigt. Mhm. Das wäre ja einigermaßen absehbar. Und das wäre das, was uns dann erwartet. Wahrscheinlich auch ein Evaluationsprogramm, bei dem man erstmal ein, zwei Indikationen rausnimmt. Aber wenn man den Mitgliedern der Verbände eine solche Vision präsentieren könnte und sagen könnte, so, das ist realistisch, das ist das, was wir tun könnten oder wofür wir uns einsetzen würden, dann sollen die Verbandsmitglieder darüber abstimmen. Und wenn die Verbandsmitglieder bei DBL und DBS sagen, nee, wollen wir nicht, dann machen die Verbände an der Stelle alles richtig. Aber ich glaube, diese Breite in der Diskussion braucht es einfach und die haben wir im Moment gar nicht, weil diese Diskussion nicht geführt wird. Es wird mit Halbwahrheiten und mit kurzen lapidaren Antworten, ja, sowas haben wir doch schon vom Tisch gewischt. Und wir wollen den Direktzugang. Basta. Und das ist mir einfach zu viel vom Tisch gewische. Also man kann einfach sagen, so, das ist eine realistische Vision für unsere Berufe. Da könnten wir wieder aufschließen zur Ergotherapie binnen ein, zwei Jahren. Mhm. Wollen wir das? Oder wollen wir das nicht? Mhm. Wollen wir zukünftig uns weiter alles von den Ärzten erklären lassen? Ja, die damit einen Bereich betreten, der sie selber nicht interessiert und den sie gar nicht abdecken können, ja, vom Fachwissen her? Während die Ergotherapie und die Physiotherapie weiter an uns vorbeiziehen. Was ja übrigens, wenn ich das als Arbeitgeber auch noch sagen darf, wichtige Effekte hat auf die Frage, wer wird denn überhaupt noch Logopädin? Logopädinnen sind in erster Linie weiblich, gut ausgebildete Fachkräfte. Die meisten davon haben Abitur. Ich glaube, man braucht es nicht. Aber ehrlich gesagt ist mir noch keine Logopädin ohne begegnet. So. Und wenn du dann diesen Kolleginnen die Vision präsentierst und die Auswirkungen auf die Blanko-Verordnung oder die Blanko-Verordnung nicht zu haben, dann werden deutlich mehr Kolleginnen Ergotherapeutinnen. Denn die sind auch gut ausgebildet. Ja. Und wenn die sagen, ja, ich lasse mich doch hier nicht von den Ärzten gängeln oder was, wenn ich das alles selber entscheiden kann, ich glaube ja wohl nicht.
Ja, ich verstehe.
Und das größte Problem mit Fachkräften ist in allen drei Bereichen sehr groß, aber das größte Problem ist im Bereich der Logopädie. Und wir verschärfen dieses Problem dadurch, dass wir das, was die Kolleginnen können und wollen, ihnen nicht geben. Und ihnen leichtfertig nicht geben, denn wir könnten es relativ einfach bekommen.
Ich verstehe. Und was rätst du jetzt allen Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Verbänden sind? Wie können wir da die Diskussion, das Gespräch darüber erleichtern?
Na, das Problem ist ja immer, so etwas muss verhandelt werden und es wird ja in den es wird ja durch die Verbände mit den Krankenkassen verhandelt. Deswegen geht das so direkt nicht, aber insgesamt geht es über Druck. Das heißt, die Kolleginnen, die nicht organisiert sind, da würde ich mich total freuen, wenn der Podcast jetzt hier ein bisschen Reaktanz erzeugt. Ja. Und die auch sagen, ja, Moment mal, was ist denn hier? Wieso geht denn das alles nicht? Und sich dann eben so dafür stark machen, in Foren dafür stark machen oder selber vielleicht in irgendeinem Podcast auftauchen und dieses Thema einfach publik machen und sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier als Geisel gehalten werden, aber vielleicht, aber vielleicht einfach mal sagen, hier die Ergotherapie und die Physiotherapie, die bekommt das und wir bekommen das nicht, obwohl die Menschen, die uns eigentlich vertreten sollten und unsere Berufe eigentlich entwickeln sollten, sich dagegen sträuben. Und es einfach schwer zu argumentieren ist. Denn du hast schon gesagt, so Diagnose, Position oder überhaupt, dass man auf irgendetwas verzichten muss. Man könnte es in der Verhandlung ja auch sein lassen. Also wir brauchen ja keine Angst haben, dass die Krankenkassen alles aufs Tapet bringen und sagen, ja, dann verliert ihr aber das und das und das. Dann können wir aufstehen und sagen, ja, nee, dann machen wir es nicht. Vielen Dank auch. Das geht so nicht. Also wir brauchen keine Angst haben, dass wir alles verlieren würden, wenn wir dieses Thema draufbringen. Wir brauchen uns an der Stelle da nicht so weit aus dem Fenster hängen. Wenn wir sagen, nein, auf diese Freiheit des Zwischenbefunds, der Erstdiagnostik und so weiter, darauf möchten wir nicht verzichten, das möchten wir gerne behalten, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir das mit der Blanko-Verordnung zusammenbekommen. Und wenn nicht, dann nicht.
Aber aus deiner Sicht, du hast es ja jetzt ausreichend beschrieben, lohnt es sich total, einfach sich dafür einzusetzen, die Blankoverordnung in der Logopädie genauso auszuprobieren und zu nutzen, wie es die anderen beiden Berufe eben auch machen. Und gerade vor dem Hintergrund, was du vorhin sagtest, das ist mir tatsächlich neu, dass auch die Podologie in der Blankoverordnung anstrebt.
Ja.
Wäre das nochmal ein Gedanke mehr wert, es einfach auszuprobieren, denn wie du schon sagst, der Weg ist da deutlich vorbereiteter,
ja,
als eben bei dem Direktzugang. Und warum nicht?
Also man fühlt sich schon ziemlich zurückgelassen irgendwie. Und das, man muss sagen, die Ergotherapie, ich sag's nochmal, hat da eine unglaubliche Aufholjagd hinter sich in den letzten Jahren. Die Ergotherapie und die Logopädie sind sich einfach sehr ähnlich.
Ja.
In den Patientenstrukturen, auch die Menschen, die dahinter stehen, also die Therapeutinnen, sind sich sehr ähnlich. Ja, auch wenn die das vielleicht nicht gerne voneinander hören. Und das stimmt natürlich auch nicht immer, aber oft stimmt es einfach. Und die haben da unglaublich viel geschafft, unglaublich viel bewegt und da so ein Trampelpfad schon geschaffen, dem wir einfach nur noch folgen müssen. Unsere Software wäre bereit, also die Praxissoftware, die ist heutzutage bereit. Ich weiß, dass die UP ja auch in den letzten Jahren unglaublich viele Beiträge und Artikel zur Blankoverordnung gemacht hat, gesagt hat, so müsst ihr das machen, ne? Wenn das passiert, so könnt ihr das machen und da könnte es ein Problem geben. So, das würde man für die Logopädie wieder ausrollen. Es würde ein Evaluationsprogramm geben, wo man sich einzelne Indikationen anschaut. Und wenn wir uns geirrt haben sollten, ja, dann kann man es eben wieder lassen. Dann war das der falsche Weg. Dann ist es zu viel Verantwortung oder dann gibt es seitens der Krankenkasse vielleicht Probleme, die sagen dann, nee, das geht nicht, das können wir nicht weitermachen. Dann wäre das in Ordnung. Aber es muss versucht werden und ich glaube, es geht zu diesem Zeitpunkt nur über Druck aus der Kolleginenschaft.
Mhm.
Ich glaube, von denen muss der Druck kommen, dieses Bedürfnis zu sagen, wir wollen das bitte auch haben.
Mhm. Gut, also Stefan, vielen Dank. Wir hoffen, dass ihr euch selbst Gedanken macht über die Blankoverordnung, über die Vorteile, die auf der Hand liegen, diese Versorgungsform einfach auch im Bereich Logopädie, Sprachtherapie aufzunehmen und auszuprobieren, damit wir nicht abgehängt werden von den anderen Berufen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder sonstige Dinge rund um die Blankoverordnung in der Logopädie. Wir schreiben euch die Kontaktdaten von Stefan in die Shownotes. Könnt ihr auch gerne Kontakt aufnehmen. Und wir hoffen natürlich, dass wir zu diesem Thema in den nächsten Jahren nochmal miteinander sprechen, um zu gucken, was sich entwickelt hat zum Thema Blankoverordnung in dem Beruf. Ich danke euch allen fürs Zuhören und dir, Stefan, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, ich danke dir.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.